Meine Predigt heute geht zurück auf die Predigt, die ich gehalten habe in der Gemeinde Reit, aufgrund des Bibelstudiums, das wir im dritten Viertel dieses Jahres gehabt haben. Also es hat nichts mit Weihnachten zu tun, es hat auch weniger zu tun mit dem neuen Jahr, das bald beginnen wird. Aber es hat mich doch begeistert, das, was wir zum Teil so in der Sabbatschule lernen. Und da war ein Studium im dritten Viertel, das behandelte das Thema der Gleichnisse Jesu Christi, insbesondere das Gleichnis, das wir gleich hören oder lesen werden. Es befindet sich im Evangelium von Lukas und dort im 16. Kapitel. Lukas Kapitel 16, ab Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und köstlicher Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voller Schweren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von dem reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch noch die Hunde und leckten ihm seine Schweren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und ward getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Dankeschön. Der Reiche aber starb auch und ward begraben. Als er nun bei den Toten war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich mein und sende Lazarus, dass er das Äußerste seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und über das alles ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, dass die da wollten von hier hinüberfahren zu euch, könnten nicht, und auch nicht die von dort zu uns herüber können. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, dass er sie warne, auf dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, lass sie dieselben hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihnen: Hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufstünde. Soweit der biblische Bericht aus dem Lukas-Evangelium. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Bibelstelle lest. Kommt diese Bibelstelle euch nicht ein wenig komisch vor und das noch von Jesus erzählt? Unterstützt sie nicht die Lehre von dem Höllenfeuer? Unterstützt sie nicht die Lehre, dass wenn jemand stirbt, sofort in den Himmel geht oder sofort in die Hölle geht? Wie denkt ihr über diese Stelle aus dem Lukas-Evangelium? Wie gesagt, es war ja das Thema im dritten Quartal, wenn auch dieses Gleichnis nicht ganz behandelt wurde, es wurde immerhin berührt. Denn das Thema im dritten Quartal war ja, was ihr einen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Nun, ich muss ehrlich gestehen, ich konnte auch nicht viel anfangen mit diesen Bibeltexten. Und er ist ja auch normalerweise entgegengestellt anderen Bibelstellen, die uns lehren, dass eigentlich die Toten nichts wissen. Dass wenn jemand stirbt, dann ist der Mensch sozusagen nicht mehr da. Wir Menschen, Gott hat uns so geschaffen, mit einem Körper, mit einer Seele und mit einem Leib, einem Geist. Und wenn ein Teil fehlt oder nicht mehr existiert, dann existieren die anderen Teile auch nicht. So glauben wir, so lehren wir als Siebenten-Tags-Adventisten. Nun, wir können dem lieben Gott dankbar sein, dass er Ellen White ausgesucht hat und die Dinge beleuchtet hat. In ihrem Buch Bilder vom Reiche Gottes spricht sie dieses Gleichnis an. Und hier in diesem Buch sind übrigens ist nicht nur dieses Gleichnis aufgeführt, sondern es gibt auch andere Gleichnisse. Früher hieß übrigens dieses Buch Christi Gleichnisse. Vielleicht ist es den älteren Geschwistern unter dieser Überschrift bekannt. Und als ich darin gelesen hatte, war ich höchst erstaunt. Sie schreibt nämlich Folgendes. Im Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus zeigt Christus, dass die Menschen in diesem Leben selbst über ihr ewiges Schicksal entscheiden. Während dieser Prüfungszeit bietet Gott jedem seine Gnade an. Doch wer die gebotene Gelegenheit dazu missbraucht, seine eigennützigen Ziele zu verfolgen, schließt sich selbst vom ewigen Leben aus. Er wird keine zweite Gnadenzeit erhalten. Durch seine eigene Entscheidung hat er eine unüberbrückbare Kluft zwischen sich und seinem Gott geschaffen. Und dann beginnt das Zitat, was wir soeben gelesen haben. Für mich war erstaunlich, dass Ellen White sagt, dass beide vom Volk Israel zugehörten, sowohl der arme Lazarus als auch dieser reiche Mann. Und dann beschreibt sie weiter, der reiche Mann hatte materielle Güter und er hat auch diesen Lazarus nicht fortgeschickt von seinem Haus, von seinem Hof. Er liebte es, ihn zu sehen, aber leider hat er ihm nichts oder vielleicht sehr, sehr wenig geholfen. Und das war nicht gut vor Gott. Aber auch etwas Erstaunlicheres finde ich, was sie schreibt. Das Gleichnis beschreibt den Gegensatz zwischen den Reichen, die sich von Gott unabhängig fühlen, und den Armen, die sich ganz auf ihn verlassen. Christus macht deutlich, dass einmal eine Zeit kommt, in der sich die Situation dieser beiden Menschenklassen völlig umgekehrt haben wird. Wer arm ist an irdischen Gütern, aber sein Vertrauen auf Gott setzt und im Leid geduldig bleibt, wird eines Tages über alle erhöht werden, die heute die höchsten Ehren genießen, aber ihr Leben nicht Gott geweiht haben. Das ist der eine Punkt. Man muss schon dazu sagen, es wird im Reiche Gottes geben, sowohl Reiche, die an materiellen Gütern auch hier auf Erden waren, als auch Arme, die hier arm waren. aber es werden nicht alle Armen im Reiche Gottes sein und es werden auch nicht alle Reiche im Reiche Gottes sein. Es kommt darauf an, wie wir unser irdisches Leben einstellen. Leben wir mit Gott? Sind wir mit Gott verbunden? Oder leben wir unser eigenes Leben? Trotzdem, wie kommt Jesus auf diesen Gedanken, dieses Gleichnis zu erzählen? Ist es denn so, wie wir gehört haben oder wie wir gelesen haben, werden die Menschen, die sterben, tatsächlich sofort in den Himmel genommen oder in Abrahams Schoß, wie es hier steht, oder werden sie schlafen? Ellen White schreibt in ihrem Buch, dass Jesus, und das finde ich auch gut und ein Trost auch für uns, dass Jesus nicht sofort die Glaubensmeinungen auch der damaligen Zeit und auch in unserer Zeit nicht sofort korrigiert. Sie schreibt, dass Jesus eingegangen ist in deren Glaubensmeinung. Obwohl es eine falsche Glaubensmeinung war, hat er versucht, diese zu versinnbildlichen, wie es einmal im Reiche Gottes sein wird. Ich finde jetzt die Stelle nicht, aber so schreibt sie. Gott korrigiert nicht immer gleich, wenn wir eine andere Glaubensmeinung haben. Gott versucht auf seine Art und Weise diese Fehler zu korrigieren. Auffallend ist auch, und das können wir ja auch lesen, dass der Reiche sich an Abraham gewendet hat. Und nicht an Gott selbst. Wir kennen heute auch Glaubensgemeinschaften, die die Heiligen verehren, die Heiligen anbeten, und das sollten wir nicht tun. Selbst diejenigen, die gläubig waren, so wie auch Abraham, kann nichts dazu beizutragen, um unser Seelenheil zu verändern. Wir müssen selbst Jesus Christus als unseren Heiland annehmen. Wir müssen selbst ihm vertrauen und seine Gebote achten. Wir merken in dem Gespräch, dass Lazarus in Abrahams Schoß war. Er hat sich auch nicht verteidigt und gesagt, ja, ich bin es wert, dass ich jetzt hier bin, weil ich im Irdischen viel Leid erduldet habe. Aber der Abraham verteidigt auch den Zustand dieses reichen Mannes und des Lazarus. Er sagt, du hast ja dein gutes Teil im irdischen Leben empfangen. Und nun, der Lazarus wird es jetzt hier gut haben bei mir. Nein, es ist nicht so, dass wenn jemand stirbt, in den Schoß Abrahams geht oder in die Hölle kommt. Vor allem, sagt auch Ellen White, und das ist ja auch tröstlich, unsere Sünden, obwohl sie groß sind, sind sie doch nicht so groß, damit wir für immer und für ewig leiden müssen. Es gibt auch ein Ende für diejenigen, die Gott abgelehnt haben und diejenigen, die Gott in ihrem irdischen Leben nicht haben wollten. Und das ist auch tröstlich. Also die Bibeltexte, die von einer ewigen Hölle sprechen, sollten wir überdenken, beziehungsweise auch den Menschen klar machen, die sich eventuell Sorgen machen für diese Bibeltexte. Es gibt nämlich auch in der Offenbarung eine Stelle, wo es heißt, dass diejenigen für in Ewigkeit Qual erdulden müssen. Dem, was aber Ellen White schreibt, ist nicht so. Auch die größten Sünder werden einmal ihr Ende finden. Eine ewige Qual wird es nicht geben. Vielleicht noch ein paar Sätze. Lazarus steht hier für all die Armen, die an Christus glauben. Und dann schreibt sie, wenn beim Schall der Posaune alle Toten die Stimme Jesu hören und aus ihren Gräbern hervorkommen werden, dann werden sie ihre Belohnung erhalten, weil ihr Glaube keine bloße Theorie war, sondern gelebte Wirklichkeit. Wir als Siebenten-Tags-Adventisten glauben, dass Jesus sichtbar kommen wird in Kraft und in Herrlichkeit, und dann werden alle gläubigen Toten auferstehen und diejenigen, die noch leben, werden verwandelt werden. Und ja, das muss ich auch leider sagen, beim Weihnachtsgottesdienst habe ich diese Botschaft vermisst. Es ist nun mal so, ich komme ja aus einem Land, wo diese Weihnachtsfeier als Adventisten nicht so verbreitet war wie in den heutigen Tagen. Damals hatten wir eine andere Meinung, und auch da muss ich sagen, wir als Adventisten müssten uns korrigieren. Weihnachtsbaum gehörte eigentlich nicht in der Adventgemeinde. Aber nach den neuesten Erkenntnissen, was Ellen White auch geschrieben hat, sollte man sehr wohl oder kann man auch sehr wohl einen Weihnachtsbaum auch in der Gemeinde tun. Wir können nicht umhin, schreibt sie in einem anderen Buch, wenn die Christenheit auch dieses Fest feiern, so die Augen schließen und sagen, uns geht das nicht an. Wir glauben ja auch, dass Jesus geboren wurde. Wir haben auch entsprechende Lieder dazu. Aber dann sollten wir bitte schon sagen, auch bei so einem Weihnachtsgottesdienst, dass Jesus auch wiederkommen wird in Kraft und Herrlichkeit. Das wäre dann Zweck und Ziel des Weihnachtsgottesdienstes. Ein anderes Beispiel, beziehungsweise ein anderes Gleichnis, was ich auch vortragen möchte, wir haben ja auch noch ein wenig Zeit, ist das Gleichnis, das im Matthäus-Evangelium steht, und zwar im 12. Kapitel. Entschuldigung, es ist nicht das 12. Kapitel. Es ist das 21. Kapitel. Zahlendreher. Vers 33. hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausvater, der pflanzte einen Weinberg und führte einen Zaun darum und grub eine Kelter darin und baute einen Turm und gab ihn an Weingärtner in Pacht und zog außer Landes. Da nun herbeikam die Zeit der Früchte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, dass sie seine Früchte empfingen. Da nahmen die Weingärtner seine Knechte, einen schlugen sie, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Abermals sandte er andere Knechte, mehr als das erste Mal, und sie taten ihnen gleich also. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Da aber die Weingärtner, die den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut an uns bringen. Und sie nahmen ihn und stießen ihn zum Weinberge hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinberges kommen wird, was wird er diesen Weingärtnern tun? Bis hier. Jesus redete in Gleichnisse und die Jünger fragten ihn, warum redest du zu dem Volk in Gleichnissen? Und Jesus hat ihnen gesagt, so verstehen sie besser die Wahrheiten vom Reich Gottes. Wir merken, dass eigentlich beide Gleichnisse ziemlich am Ende dieser Evangelien stehen. Und ich vermute mal, dass Jesus im Laufe seiner Tätigkeit in diesen 3,5 Jahren, als er auf der Erde war, diese Gleichnisse auch verstärkt bekräftigt hat. Er begann ja seine Lehrtätigkeit mit dem Gleichnis vom Seemann, der den Samen aussäte. Dann folgten andere Gleichnisse und ziemlich zuletzt sprach er auch dieses Gleichnis aus. Nun, bei diesem Gleichnis ist es nicht schwer zu erkennen, was Jesus bezwecken wollte mit diesem Gleichnis. Er war traurig, dass sein Volk, das jüdische Volk, ihn als Herrn und Heiland nicht akzeptieren wollte. Er war traurig darüber, dass, obwohl viele Propheten im Volk Israel waren, sie nicht gehört wurden. Ihnen wurde wenig oder gar kein Gehör geschenkt. Der letzte Prophet, der sozusagen das Volk Israel aufrütteln wollte, war der Johannes der Täufer. Und auch diesen Johannes der Täufer zum Teil wurde vom Volk nicht akzeptiert und auch vom König Herodes nicht, denn er ließ ihn töten. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass die Rede in diesem Gleichnis von dem damaligen Volke Gottes ist. Ellen White beschreibt dieses Gleichnis und sie benutzt mehrere Seiten, um den Zustand des Volkes Israel zu beschreiben. In diesem Viertel hatten wir ja das Buch Esra und Nehemia studiert und es ist erfreulich, wie das Volk damals sich entschlossen hatte, Gott treu zu sein, treu zu dienen, sich nach seinen Geboten zu halten. Aber auch sie mussten feststellen, wie auch wir übrigens, dass sie auf Widerstände stoßen musste und nach einigen Jahren sie auch verfallen sind in Sachen, wie wir auch gehört haben. Sie brachen den Sabbat, sie verkauften am Sabbattage. Der Nehemia musste drastische Maßnahmen ergreifen und vielleicht, was auch noch schlimmer war, die Betrachtung, die wir den vorletzten Sabbat hatten, sie hatten heidnische Frauen auch geheiratet. sodass deren Kinder nicht mal die jüdische oder die aramäische oder die hebräische Sprache sprechen konnten. Und auch hier musste hart durchgegriffen werden. Aber auch hier war ich dankbar dem Schriftum von Ellen White. Wir sollen uns jetzt das nicht so vorstellen, dass als sie zur Erkenntnis kamen, so Trennung von heidnischen Frauen und Kindern, dass das sofort und ohne Ausnahme geschehen ist. Es wurde, so schreibt Ellen White, es wurde sorgfältig jeder Fall geprüft. Und diejenigen, die sich überzeugen ließen, dass das Volk Israel Gottes Volk ist, und diejenigen Frauen, die sich davon überzeugen ließen und den Gott Israels annahmen, die konnten bei ihren Männern mit ihren Kindern bleiben. Wir haben ja übrigens in der Heiligen Schrift auch solche Beispiele, wo heidnische Menschen den Gott Israels angenommen haben und ihm gedient haben. Was dieses Gleichnis betrifft, die Nation leider hat Jesus Christus als ihren Heiland verworfen. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Zwar war diese Prophetie ja so, dass der Sohn Gottes den Tod erleiden müsste, damit er unsere Sünden auf sich nehmen sollte. Aber nirgendwo im Alten Testament steht geschrieben, dass es durch das Volk, das eigene Volk, geschehen musste. Es musste nicht das Volk Israel sein, das den Sohn Gottes tötete. Auch Pilatus musste es nicht sein. Wenn Menschen das nicht getan haben, bin ich jetzt meiner Meinung, wenn Menschen dies nicht getan hätten, dann hätte der Satan selbst die Hand an Jesus gelegt. Ist übrigens meine Meinung. Die Schuld des Volkes Israels lag darin, Jesus hat das Gleichnis schon im Voraus gesagt, er wusste ja, wie es immer gehen würde. Und diejenigen, die ihm zuhörten, besonders die Pharisäer und die Schriftgelehrten, wussten sofort, wenn wir im Evangelium weiterlesen würden, wussten sofort, dass dieses Gleichnis auf sie gezielt war. Ellen White, wie gesagt, benutzt mehrere Seiten, um die traurige Situation des Volkes Israel zu beschreiben. Aber sie schreibt auch etwas anderes, nämlich die Gemeinde in unseren Tagen. Und sie schreibt Folgendes: Das Gleichnis vom Weinberg bezieht sich aber nicht nur auf die jüdische Nation, sondern hat auch uns etwas zu sagen. Gott hat seiner heutigen Gemeinde große Vorrechte und Segnungen zukommen lassen und erwartet von ihr entsprechende Gegenleistungen. Für einen hohen Preis wurden wir freigekauft, und nur wenn wir uns dieses große Opfer vor Augen halten, können wir überhaupt verstehen, was damit für uns bewirkt wurde. Auf dieser Erde, die die Tränen und das Blut des Sohnes Gottes aufgenommen hat, sollen die wertvollen Früchte des Paradieses wachsen und im Leben der Kinder Gottes die überragende Wahrheit seines Wortes zum Ausdruck kommen. Durch sein Volk wird Christus sein Wesen und die Grundsätze seines Reiches deutlich sichtbar machen. In dem Bestreben, Gott und so weiter, das möchte ich jetzt auch nicht weiterlesen, obwohl auch dieser Satz wichtig ist, ich lese ihn trotzdem. In dem Bestreben, Gott entgegenzuarbeiten, drängt Satan die Menschen ständig, sich sein Prinzip des Bösen zu eigen zu machen. Das auserwählte Volk Gottes stellt er als eine Schar Irregeleiteter hin und beschuldigt als Verkläger der Brüder ausgerechnet die Menschen, die sich der Sache der Gerechtigkeit verschrieben haben. Gott aber möchte gern die Anschuldigungen Satans dadurch entkräften, dass er durch sein Volk zeigen lässt, wie sich Gehorsam und richtige Grundsätze im praktischen Leben auswirken. Ja, die heutige Gemeinde macht auch Fehler. Ich möchte jetzt nicht vieles erwähnen. Ich weiß nicht, wie ihr aufgenommen habt, zum Beispiel dieses Liederbuch, das neue Liederbuch. Ich denke, ihr habt es im positiven Sinne aus aufgenommen, aber es gibt leider auch Gegenstimmen zu diesem Liederbuch. Und ich denke, das ist euch auch bekannt. Und es ist traurig, würde ich sagen, dass es von unseren Geschwistern kommt. Es mag sein, dass in diesem Liederbuch, nicht alle Lieder unserer Glaubensauffassung, vielleicht ist das das verkehrte Wort, aber unserem bisherigen Glaubensleben entsprach. Es gibt nämlich Lieder, das Liederbuch ist tatsächlich, fordert einen heraus. Aber ich würde trotzdem sagen, auch aus Fehlern kann man lernen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man, wenn man ein, zwei Lieder, fünf oder zehn oder wie viele es auch sind, das ganze Buch verwerfen sollte. Und dann einen anderen Punkt, den du, lieber Bruder, ich weiß jetzt nicht deinen Vornamen.
Was, mich?
Ja.
Roland.
Erwähnt hast, dass die Gemeinschaft einen Weg gegangen ist mit Yellow Creek, die dann auch eine schlechte Erfahrung gemacht hat und vielleicht unsere Adventgemeinde auch nicht so ganz hundertprozentig auf der Linie Gottes gewesen ist. Aber wie ich die letzten Sätze gelesen habe, es ist die Bestrebung des Teufels, unseres Widersachers, uns in die Irre zu führen. Der liebe Gott möge uns vergeben, wenn wir als Gemeinde uns und auch als Einzelne hier und da Fehler gemacht haben, in der Leitung und auch im persönlichen Leben. Und er wird das auch mit Sicherheit tun. Was man auch sagen sollte, wir sollten für unsere leitenden Brüder auch öfters beten. Wir sollten an sie denken und ihnen beistehen im Gebet. Denn sie haben tatsächlich eine große Verantwortung. Wie sie die Gemeinde leiten, wie sie die Gemeinde führen. Deshalb auch das Gleichnis, was wir gelesen oder gehört haben. Ja, eigentlich sollten wir dieses Buch, vielleicht wenn wir es zu Hause haben, auch nochmal in die Hand nehmen und darin lesen. Wir werden Klarheit finden für die Sachen, die nicht so klar ausgedrückt sind in der Bibel oder die wir vielleicht nicht verstehen. Amen.